ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Heute gehen wir gedanklich auf die Reise nach Myanmar mit unserem Gast Thomas Avery. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Myanmar lässt sich mit welchen Worten für dich beschreiben?
Ich würde das aus der Perspektive der betroffenen Bürger beschreiben. Innerlich zerrissen, fast im Stich gelassen, aber trotzdem ein Land voller Hoffnung.
Wir müssen jetzt erstmal für den Rahmen sorgen in SWR1, Leute, damit wir wissen, worüber wir heute reden mit unserem Gast Thomas Avery. Myanmar, das frühere Birma oder Burma in Südostasien, eines der ärmsten Länder der Welt. Fast 55 Millionen Menschen leben dort. Das Militär hat vor 4 Jahren die Macht übernommen. Der jahrelange Bürgerkrieg und ein schlimmes Erdbeben Ende März haben das Land stark gebeutelt. Thomas Avery, das ist also eigentlich alles andere als ein sicherer Ort. Wann warst du zuletzt da? Wie oft warst du schon da?
Ich war dieses Jahr zuletzt im Juli für einen Kurzeinsatz vor Ort und davor im Januar und Februar. Da war ich fast 7 Wochen unterwegs im Land, hauptsächlich im östlichen Teil des Landes, was auch vom Bürgerkrieg aktuell sehr gebeutelt ist.
Du bist Mediziner, wir hatten uns eigentlich für den Juli schon mal verabredet und da hast du halt gesagt, nee, geht nicht, weil es dann wirklich kurzfristig einen Hilferuf gab?
Ja, also ich war vor Ort in Thailand, initial eigentlich, um viele medizinische Instrumente und Geräte dort hin zu transportieren für den Weitertransport nach Myanmar in die betroffenen Gebiete. Ganz spezifisch auch an lokale Krankenhäuser, die bestimmte Gegenstände angefragt hatten. Und da hat mich dann, als ich vor Ort bei der humanitären Organisation war, mit der ich auch sehr eng zusammenarbeite, ein Notruf erreicht, ganz aus dem südöstlichen Bereich von Myanmar. Es ging ganz konkret dort um einen bevorstehenden Angriff des Militärregimes und man wollte darum bitten, eben Hilfeleister vor Ort zu haben, insbesondere auch einen Chirurgen, der in Notfallsituationen eben auch in der Lage wäre, um einzugreifen, um erst stabilisierende Maßnahmen durchzuführen, um eben Leben auch zu retten. Ja.
Militärregime, Angriff sind Vokabeln, die du ganz locker in diesem Zusammenhang zu erwähnen hast. Wie gefährlich ist ein Aufenthalt in Myanmar?
Dazu muss man, glaube ich, verstehen, dass dieses Land im Großen und Ganzen wirklich zweigeteilt ist. Es gibt ein großes Gebiet, das unter Regimekontrolle steht. Dort ist das Leben, sagen wir mal, relativ sicher. Also wenn man da auch Videoberichte sieht, wenn man Reportagen hört, dann ist es fast ein alltägliches Leben, was da läuft. Es gibt dann aber außerhalb dieses regierungskontrollierten Gebietes viele, viele Gebiete, vor allem im Gebirge, im Dschungelgebiet, die ganzen außenliegenden Staaten von Myanmar, wo man wirklich tagtäglich Angst haben muss, Ziele von Luftschlägen zu werden, von Artilleriebeschuss, von eben auch Bodentruppen, die jetzt, gerade jetzt, auch in der Zeit jetzt vor den geplanten Wahlen Ende Dezember, wirklich nochmal versuchen, über große Offensiven nochmal die Gebiete zurückzuerobern, die eigentlich freigekämpft worden sind innerhalb der letzten 3-4 Jahre. Das heißt, die Gefahr ist groß, wenn man sich in dieses Land begibt, gerade auch an diese Orte, wo man Hilfe leisten möchte, wo eben diese Millionen Menschen zu Binnenvertriebenen geworden sind und die eben auch abgeschnitten sind von jeglicher gesundheitlichen Versorgung, von jeglicher Hilfeleistung, Hilfestellung von außen. Genau, also das ist ein hohes Risiko, das man dann eingeht.
Steht im krassen Gegensatz zu unserem normalen Leben hier in Deutschland, alleine von der Alltagsdenke. Was stellst du im Kopf um, wenn du von Deutschland dich auf den Weg nach Myanmar machst? Dein Verhalten, also bist du aufmerksamer, vorsichtiger, wie kann ich mir das vorstellen?
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, nach dem allerersten Einsatz in 2024, der mich auch wirklich mitten in tiefstes Bürgerkriegsgebiet geführt hat, dass ich zurückkam und wirklich sensibilisiert war für jegliche Geräusche, die irgendwie zu tun hatten mit Flugzeugen. Mhm. Ja. In Myanmar muss man sich das vorstellen, wenn man unterwegs ist, man hört überhaupt keinen Luftverkehr. Und wenn ein Geräusch, das einem Flugzeug ähnelt, irgendwo auftaucht, dann muss man eigentlich sofort in Deckung oder muss wirklich aufpassen und dieses Flugzeug auch verfolgen, wohin fliegt es, was bombardiert es, fliegt es auf uns zu und so weiter. Das heißt, ich war, als ich zurückkam, wirklich sehr sensibilisiert für solche Geräusche, gerade nach dem allerersten Einsatz. Und als ich dann durch das Uniklinikum gelaufen bin in Freiburg und das war dann auch nachts und einfach diese Ruhe um mich herum verspürt habe, das war einfach ein krasser Kontrast zu dem, was ich eben in dem Einsatz erlebt hatte. Das ist das, was mir so zurückgeblieben ist. Ja.
Es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Deutschen Staatsangehörigen wird empfohlen, Myanmar zu verlassen. Da frage ich einfach mal, wie legal sind denn dann deine Aufenthalte eigentlich gewesen?
Ganz konkrete Details dazu kann ich nicht äußern. Ich kann nur so viel dazu sagen, dass man natürlich auch entgegen dieser Warnungen in das Land einreisen könnte, also in das regierungskontrollierte Gebiet, also konkret Yangon oder Naypyidaw. Allerdings ist das so, sobald man die Intentionen auch äußert, dass man dort humanitäre Hilfe leisten möchte oder auch in diese Bürgerkriegsgebiete einreisen möchte, um einfach den Menschen dort zu helfen, dass man abgefangen wird, zurückgeschickt wird, irgendwo einquartiert wird und dass einem die Einreise dann in diese spezifischen Gebiete verwehrt wird. Und letztendlich, wenn man das dann auf dem Herzen hat und diese Intention hat, wirklich dort zu den betroffenen Menschen wirklich vorzudringen, dann muss das über andere Wege laufen.
Jetzt bist du ja auch keine One-Man-Show, wenn du da hinreist, sondern du arbeitest vor Ort im Team. Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Wie bist du denn eigentlich organisiert? Also wir hatten es eben davon, dass es dann kurzfristig nochmal den Hilferuf geben kann. Das läuft über welche Organisationen ab?
Ja, also keinesfalls bin ich allein unterwegs. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar für die gesamte Unterstützung, die ich bekomme. Es ist zum einen ein großartiger Verein hier in Deutschland, ein ehrenamtlicher Verein, der heißt Aktion Myanmar, hat seinen Hauptsitz an der Reichenau am Bodensee, gegründet durch ein Ärztepaar, Ehepaar, die mich da finanziell unterstützen, auch mit Materialspenden, die einfach auch die Aufmerksamkeit erregen hier in der deutschen Öffentlichkeit. Zum anderen arbeite ich auch sehr eng mit einer humanitären Organisation zusammen, die heißt Free Burma Rangers. Im Grunde eine US-amerikanische Organisation, die aber schon immer in Thailand und in Myanmar und dann auch in anderen Krisenherden wie Syrien, im Sudan operiert hat. Und das macht diese Organisation schon seit fast 30 Jahren. Ist also sehr gut vernetzt, sehr eng vernetzt vor Ort in Thailand und auch in Myanmar. Und jetzt so über die Jahre hinweg hat sich einfach ein unglaublich großes Netzwerk aufgebaut an Menschen, die hier zusammenarbeiten. Das sind nicht nur Freiwillige oder ehrenamtliche Mitarbeiter, sondern eben auch Ärzte, Anästhesisten, Chirurgen, Krankenpfleger, auch Menschen, die im Sicherheitsdienst mitarbeiten und mitarbeiten möchten, die vielleicht in einigen Fällen auch militärische Vorerfahrungen mitbringen, das aber jetzt eben für seinen humanitären Zweck dann auch zur Verfügung stellen möchten. Und das ist ein großes Team, was sich jetzt dann zusammensetzt, zum Beispiel auch für so einen Einsatz, so einen kurzfristigen Einsatz im Juli, das dann einen zum einen auch also berät, sich informiert, was gibt es vor Ort überhaupt an Ressourcen, was müssen wir von außen mitbringen, was für Ausrüstungsgegenstände sollte ich dabei haben, wie erfolgt die Logistik, wie koordinieren wir das Ganze, mit wem kommunizieren wir eigentlich vor Ort. Also das ist eine Riesenoperation.
Lass mich auf das Gepäck gleich mal zu sprechen kommen, weil wenn du als Mediziner reist und du sagst, dir werden Hilfsgüter mit an die Hand gegeben, die dringend gebraucht werden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit kleinem Handgepäck dort nur unterwegs bist und um so unauffällig wie möglich dich auch bewegen zu können beim Eintritt in das Land. Wie stellst du das an? Und was hast du dabei?
Ja, also ich habe immer mein persönliches Equipment dabei. Das wächst natürlich jetzt auch über die Jahre. Man hat auch mehr Erfahrungen und weiß dann eher, was ist wirklich hilfreich vor Ort, was gibt es dort, was kann man vor Ort auch bekommen.
Was gehört zu deinem persönlichen Equipment dazu? Damit meinst du nicht die Zahnbürste und den Kamm, sondern zum Arbeiten.
An absoluter erster Stelle würde ich das mobile Ultraschallgerät setzen. Das hat sich bereits vielfach als Lebensretter erwiesen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Gerät, was ich immer dabei habe. und dann ganz spezielle ausgesuchte chirurgische Instrumente, die es vielleicht vor Ort einfach nicht gibt oder auch nicht in der Qualität, wie man sie vielleicht hier aus Deutschland gewohnt ist. Da muss ich auch ganz kurz erwähnen, dass wir vor kurzem eine ganz tolle Kooperation angegangen sind mit Nopa Instruments. Das ist ein Instrumentenhersteller aus Tuttlingen, also dem Ort, wo ganz viele, also wirklich Weltklasse Instrumentenhersteller herkommen, die dann auch sich einverstanden erklärt haben, um uns besonderen Rabatt dann auch zu geben, um Instrumente dort zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen und dann nach Myanmar zu transportieren.
Und wenn du mit diesem Ultraschallgerät an der Grenze kontrolliert werden würdest, hättest du dann schon ein Problem?
Das ist gut, dass du das ansprichst. Das ist nämlich wirklich eine große Herausforderung, um überhaupt medizinische Geräte und Instrumente dorthin zu bringen. Zum einen liegt das daran, momentan ist so der Weg, wie diese Gerätschaften den Weg nach Myanmar finden, über Thailand. Mhm. Und Thailand an sich hat einfach sehr strenge Einfuhrregularien, gerade wenn es um medizinische Instrumente geht. Und das heißt, so offiziell auf offiziellen Weg ist es sehr schwierig. Man muss Kooperationspartner vor Ort haben, die entsprechende Lizenzen haben und das muss dann durchgewunken werden. Ich und die Vereine, mit denen ich arbeite, die Organisation, mit denen ich arbeite, wir sind wirklich auch ganz prinzipiell gegen Korruption, gegen Bestechung. Das heißt, auf dem Weg, obwohl auf dem Weg wahrscheinlich viel möglich sein würde, möchten wir das nicht machen. Und dann bleibt oft wirklich nur die Möglichkeit, das irgendwie im persönlichen Gepäck mitzunehmen und es zu deklarieren, auch als entweder Geschenke oder als persönliche Gegenstände, die man nutzt, oder dass man sie für Demonstrationszwecke zu Training, Ausbildung und so weiter einsetzt, möglich. Und das ist sehr erschwerend, um dann wirklich Containerladungen voll darüber zu schiffen. Auch wenn es immer wieder mal klappt. Ja? Also es gibt die Erfolge, aber es ist leider nicht die Regel.
Gib uns mal so einen Eindruck, was die Infrastruktur angeht. Ein vollständig intaktes Krankenhaus in Myanmar ist möglich oder eher nicht?
Das ist natürlich auch wieder abhängig davon, in welche Regionen man schaut. Mhm. Also wenn man jetzt in die Bürgerkriegsgebiete schaut, dann ist die Lage vor Ort wirklich weit davon entfernt. Das war sehr erschreckend auf meinen Einsätzen, wenn man da durch Städte fährt, die auch zum größten Teil schon Geisterstädte geworden sind. Alles, was in irgendeiner Form mit gesundheitlicher Versorgung zu tun hat, Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, sind auch schon gezielt angegriffen worden. Mhm. Ja, zum Teil auch immer wieder wiederholend auch Ziele von Luftschlägen geworden. Das heißt, die Krankenhäuser, die jetzt aktuell vor Ort noch in Anführungsstrichen funktionieren, sind von der jungen Generation Ärzte wieder aufgebaute Behandlungsstätten, oft versteckt im Dschungelgebiet oder im gebirgigen Gebiet. Also wirklich auch mit zum Teil unterirdischen Operationssälen, die da nochmal zusätzlich verstärkt mit Beton und so weiter irgendwie da wirklich sehr aufwendig aufgebaut worden sind. Mit auch sehr strengen Kontrollen, was zum Beispiel etwaige Spione betrifft, die eben ständig auf der Suche sind nach diesen Krankenhäusern und dann diese Informationen über die Krankenhäuser auch weitergeben an die Regierung, damit diese wieder bombardiert werden. Ja, so war ich auch dort selbst vor Ort an so einem Krankenhaus, als dann eine Warnung einging und ich dann die nächsten 2 Tage nur noch quasi im Wechsel zwischen Bunker und Operationssaal unterirdisch dann gelebt habe. Und am 3. Tag kamen dann tatsächlich die Kampfflugzeuge, das waren 2 Stück an der Zahl, die dann über dem Krankenhaus umhergeflogen sind, es aber dann nicht gefunden haben aus der Luft, weil es so gut getarnt und wirklich im Dschungelgebiet stand, sodass sie dann wieder abgezogen sind, diese Flugzeuge. Allerdings haben sie dann einfach im nächstliegenden Dorf eine damals schon zum Glück verlassene Klinik bombardiert.
Das hält dich ja von deiner eigentlichen Arbeit, wegen der du da bist, ab, dass du das ja auch immer noch mit berücksichtigen musst. Wie stressig macht das deinen Alltag dann dort?
Also ich muss dazu sagen, ja und nein. Also wenn man mit einer Operation dann wirklich, also am Operieren ist, dann ist man wirklich so fokussiert, man ist wirklich in so einer Art Tunnel, dass wirklich die volle Konzentration dann auf der Arbeit liegt. Man muss ja auch dann bedenken, also man darf nicht zu viel Zeit verlieren. So eine Operation darf auch nicht ewig dauern. Ja? Also man hat jetzt da nicht so seine 6-7 Stunden, wie man sie jetzt vielleicht hier im Saal hätte. Das heißt, man arbeitet gezielt, konzentriert und da ist zumindest bei mir dann der Fokus vollständig auf der Arbeit und dem Patienten, der vor mir liegt.
Aber das ist ja wahnsinniger Druck noch zusätzlich dabei.
Sicherlich, ja. Da muss ich sagen, dass bei mir persönlich einfach der christliche Glaube auch eine große Rolle spielt. Da das mir wirklich Ruhe und Kraft gibt, das Vertrauen auch, dass es eine schützende Hand gibt, die über einen wacht. Und so haben wir es auch ganz oft schon erlebt, ja, vor Ort.
Krankenhäusersituation, die Krankenhaussituation hast du jetzt gerade beschrieben. Wie sieht es grundsätzlich aus mit Straßen, Strom, Wasser in Myanmar?
Es gibt Bereiche, in denen es asphaltierte Wege gibt, wo das Vorankommen dann auch relativ leicht ist. Die Organisation, mit der ich gearbeitet habe, die hat dann auch immer dafür gesorgt, dass irgendwoher der Brandstoff kommt. Mhm. Wo genau, das weiß ich nicht. Es wurde aber auf jeden Fall dafür gesorgt. Das war immer sehr gut auch zu wissen, dass man in der Hinsicht gut versorgt ist. Strom wird ganz oft über Generatoren letztendlich generiert. Ja, also ein Stromnetzwerk, so wie hier, das funktioniert nicht mehr. Auch das Mobilfunknetzwerk ist abgeschaltet. Auch zum Beispiel zur Navigation. Es gibt ja so Geräte, die man da mitnehmen kann. Zum Beispiel auch von Garmin gibt es ganz tolle Geräte, die man so in sehr abgelegenen Gegenden einsetzen kann dafür. Allerdings über Myanmar zum Beispiel ist das Satellitennetzwerk, an dem man sich bedienen muss, über diese Geräte leider einfach nicht zugänglich. Das heißt, die Navigation ist erschwert. Mhm. Muss man auch ganz offen auch sagen, die Technologie von Elon Musk, das Starlink-Netzwerk, hat sich als wirklich großartige Technologie entpuppt, gerade in solchen Gebieten wie Myanmar.
In der Ukraine ja genauso, ne?
In der Ukraine genauso. Sodass man dort dann vor Ort doch die Möglichkeit dann hat, wieder miteinander schnell zu kommunizieren und eben diese Technologie einzusetzen. Ja.
Du hast uns jetzt gerade einen Eindruck gegeben, wie ein operativer Eingriff, also im OP als Mediziner, dann abläuft, dass das Ganze schnell vonstatten gehen muss, schneller als es hier der Fall ist. Wie kann ich mir den menschlichen Kontakt vorstellen zu den Patientinnen und Patienten? Ist der dann wirklich kurz oder bleibt da irgendwas? Es muss ja auch fängt ja allein mit einer Nachversorgung schon vielleicht an.
Also zum einen ist es natürlich aufgrund der sprachlichen Barriere ist es sehr erschwert. Ich war aber jetzt immer in der Situation, dass Dolmetscher dabei waren und auch, dass die Ärzte, die burmesischen Ärzte, mit denen ich gearbeitet habe, fließend Englisch gesprochen haben. Und das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass man dann schon treffende Worte und Wortwechsel führen konnte. Aber der Kontakt bleibt insgesamt kurz. Kürzer, als ich es mir eigentlich wünschen würde. Ja.
Nach allem, was ich von dir weiß, führst du in Freiburg, sage ich mal, ein gutes, sortiertes Leben. Ist das so zu beschreiben?
Ja, das ist zum größten Teil schon so zu beschreiben. Es ist natürlich trotzdem turbulent. Die Uniklinik ist ein sehr gefragtes Klinikum, wo wir auch wirklich tagtäglich sehr komplexe Fälle behandeln und das auch oft dann so die Endstation, also wenn sich andere Kliniken keinen Rat mehr wissen, dass wir dann so die letzte Instanz sind, die dann eben adressiert oder angefragt wird. Und zudem sind wir ja auch als Familie vor Ort in Freiburg auch sehr involviert, so in unserem Gemeindeleben, auch mit zum Beispiel den Obdachlosen in Freiburg. Da gibt es so geschätzt circa 120 an der Zahl. Wir versuchen da auch eben aktiv zu sein vor Ort. Von daher, und ja, wir gedanklich sind wir auch natürlich sehr oft befassen wir uns sehr oft mit der Lage in Myanmar und mit der Vorbereitung.
Aber was ich sagen wollte, die alltäglichen Risiken für dich, die sind in Freiburg, ich würde es jetzt mal sagen, überschaubar.
Ja, absolut.
Wenn man das halt vergleicht, wenn du als freiwilliger Helfer nach Myanmar gehst, du hast eben schon gesagt, dass der christliche Glaube so ein starker Impuls, ein starker Antrieb für dich ist. Was war denn ausschlaggebend, um das erste Mal zu sagen, ich gehe dahin?
Ich hatte das schon so immer in meinem Herzen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Und wenn man sich dann damit befasst, dann gibt es ja im Prinzip unzählige Möglichkeiten oder Orte, an die man gehen könnte, nah oder fern. Und was mir aufs Herz gelegt wurde von Anfang an, war es, mich um die Menschen kümmern zu wollen, die in höchster Not sind. Mhm. Also einfach die tagtäglich bedroht werden, Angstzustände durchleben müssen, die wirklich um ihr Leben bangen müssen, jeden Tag. Und dadurch kam ich automatisch auf Krisen, Kriegsgebiete und letztendlich hatte ich mich auch einfach mit dem Thema befasst, wohin geht humanitäre Hilfeleistung, welche Länder sind dann oder welche Krisenherde, welche Gebiete sind mehr oder besser versorgt als andere. Mhm. Und dann fiel mir einfach recht schnell eigentlich auf, dass Myanmar so ein Land ist, was zumindest hier im Westen, bei uns in Europa, in den USA, eher in Vergessenheit geraten ist, so in der Öffentlichkeit. Ja. Und dann konnte ich diesen Kontakt legen zu diesen Free Burma Rangers, dieser humanitären Organisation. Und dadurch ist das Ganze dann eigentlich so entstanden. Ja.
Du bist selbst Vater von zwei Kindern. Du hast deine Familie gerade schon erwähnt. Wie gehst du da mit dieser Entscheidung dann um, halt in ein solches Risikogebiet zu gehen, freiwillig?
Ja, also das ist eine Entscheidung, die ich auch nie irgendwie alleine treffe. Das ist natürlich immer sozusagen im Familienrat, zusammen mit meiner Frau im Gebet. Wir haben auch viele Gemeindemitglieder bei uns, die schon auf Einsätzen waren oder die auf Missionarsreisen gehen, die auch zum Teil sich selbst in Gefahr begeben und auch in die muslimische Welt zum Beispiel gehen. Ja, und deswegen hat man so im Umfeld einfach immer mehr Menschen, mit denen man sich beraten kann, mit denen man drüber sprechen kann und mit denen man dann auch zusammen das letztendlich entscheidet. In unserer Familie ist das so, dass wir wirklich jeden Einsatz auch natürlich vorher durchsprechen und auch für uns selbst sozusagen analysieren, wie ist das Risikoprofil. Man muss natürlich auch den Menschenverstand da jetzt nicht komplett rauslassen und einfach blindlings da in irgendeine Krisensituation reinrennen. Genau, aber ich würde sagen, wir durchdenken das ja nach unseren Möglichkeiten und treffen dann Entscheidungen zusammen.
Wie zufrieden oder unzufrieden bist du nach deinen Einsätzen vor Ort wieder zurückgekommen, weil du weißt, das Elend hast du damit nicht gestoppt?
Also es lässt einen natürlich nicht los. Ich gehe immer schweren Herzens wieder zurück, weil man natürlich noch mehr tun möchte und noch mehr Menschen behandeln möchte oder noch mehr auch Kräfte vor Ort, also Chirurgen, Anästhesisten und so weiter, irgendwie trainieren, ausbilden, fortbilden möchte. Allerdings, man ist sich natürlich auch bewusst, man hat hier Pflichten und Aufgaben, man hat die Rolle des Ehemanns, des Vaters, und auch, also auch an der Uniklinik, die Rolle ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, ja, auch für unsere Gesellschaft, für die Versorgung unserer Menschen hier in Deutschland. Also das ist ein Zwiespalt, ja, das ist und oft ist es so, dass ich natürlich in Gedanken dann auch wieder beim nächsten Einsatz bin. Aber ich würde sagen, so insgesamt komme ich gut damit zurecht.
Alles lief im Leben von SWR1 Leutegast Thomas Avery eigentlich darauf hinaus, dass du später mal mit der Musik dein Glück finden solltest, oder?
Ja, richtig.
Das wurde dir schon wie vorgelebt?
Also mein Vater, der hatte lange Jahre eine Professur für Klavier an der Musikhochschule in Freiburg inne und war eben ja professioneller Pianist, auch Dirigent, hat sein eigenes Kammerensemble gegründet, Surplus hieß das damals, für zeitgenössische Musik, war da sehr aktiv in der Szene. Meine Mutter ist auch Pianistin und daher hatte die Musik auch schon früh einen großen, hohen Stellenwert in der Familie. Also ich habe dann auch mit 6 dann auch angefangen, Geige zu spielen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das war so nicht meine erste Wahl. Das wurde mir auch so zum Teil eigentlich auferlegt.
Die erste Wahl wäre was gewesen?
Eigentlich gar keine Musik.
Oh, okay.
Ich habe schon früh geäußert, dass ich eigentlich gerne in die Medizin möchte und dass ich auch gerne Chirurg werden möchte. Aber da hatte einfach die Musik einen viel zu hohen Stellenwert in der Familie und alles hat sich da daraufhin ausgerichtet. Und so bin ich dann auch letztendlich zuerst an die Musikhochschule in Freiburg dann gegangen, habe da meine künstlerische Ausbildung angefangen, habe dann im Verlauf gewechselt nach Rotterdam an das Konservatorium dort. Und dann nach Abschluss des Bachelors habe ich dann auch, als mein Vater dann leider verstorben ist, 2009, an einer langjährigen Krebserkrankung, letztendlich den Wechsel in die Medizin gemacht.
Das heißt, du hast dich entgegen des Wunsches deiner Eltern sozusagen bewegt.
Ja, so könnte man das schon sagen, ja. Und da sind schon auch einige Tränen geflossen, als ich diese Entscheidung getroffen habe.
Das glaube ich. Welche Rolle oder seit wann spielt dann sozusagen die Medizin die wichtigste Rolle in deinem Leben beruflich? Also du hast gesagt, der Wunsch war immer schon da, aber dann hast du es wirklich ja erst spät aufgenommen.
Ja, vom Herzen her würde ich sagen, als mein Vater verstorben ist. Das war so der Wendepunkt für mich in meinem Leben. Ab dem für mich klar war, dass ich in die Medizin möchte und dort auch, also eigentlich sogar in diesen selben Fachbereich möchte, wie in dem auch mein Vater letztendlich operiert worden ist. Und also es war in der Leber, also Viszeralchirurgie, das stand für mich eigentlich schon von vornherein fest so. Und ab dann war das klar und ab dann habe ich auch diesen Weg zielstrebig verfolgt.
Und welche Rolle spielt die Musik jetzt in deinem Leben?
Ja, also lange Jahre hat die Musik, die klassische Musik auch wirklich gar keine Rolle mehr gespielt in meinem Leben, weil das Leben als Geiger sicherlich in den letzten Jahren dann, das steckte voller Perfektionismus und voller, also Konzentration auf Wettbewerbe und wie werde ich der Beste und wie schaffe ich irgendwie mich da durchzukämpfen und einen Platz irgendwie in einem Orchester zu ergattern oder so. Und von dem wollte ich Abstand nehmen, das heißt, eigentlich bis vor 2 Jahren hat die Musik dann kaum mehr eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und als ich dann auf die Einsätze gegangen bin und dort vor Ort war und dann irgendjemand auch unterwegs herausgefunden hat, dass ich eigentlich Geige studiert habe und so weiter und dann eine Geige organisiert hatte irgendwo im Kriegsgebiet, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann zum ersten Mal wieder die Geige in die Hand genommen habe und Kindern, Familien vorgespielt habe, wie sehr die Menschen dort berührt worden sind dadurch. Und ja, da habe ich mich mehr ans Herz gefasst und habe ich mir gedacht, ja, dann spiele ich jetzt wieder, aber vor allem für die Menschen.
Aber es ist ja schon eine Parallele deutlich. Also wenn du sagst, Perfektionismus braucht es an der Geige, die brauchst du aber auch im Operationssaal. Und wenn du, egal auf welcher Bühne oder im OP, du nicht perfekt arbeitest, fällt es auch gleich auf.
Ja, richtig. Wobei ich fast schon sagen würde, in der klassischen Welt, gerade an der Geige ist es sogar, also da ist man noch perfektionistischer unterwegs und hört man die kleinsten Fehler noch deutlicher. da vergibt einem die Medizin dann doch auch immer wieder mal. Aber klar, es gibt viele Parallelen und ich konnte an der Geige viele Eigenschaften, viele ja auch Fähigkeiten, feinmotorische Fähigkeiten sehr gut entwickeln, die mir sicherlich jetzt auch in der Arbeit als Chirurg sehr zugutekommen.
Das Musikalische, gibst du das in der Familie weiter?
Zum Teil. Es kommt anders an, als ich mir das gedacht habe.
Nämlich wie?
Mein älterer Sohn, der Alexander, ist am Schlagzeug und er findet das eigentlich ganz spannend.
Das ist weit weg von der Geige.
Ja. Genau, und vorher war die Trompete auch mal sehr interessant. Streichinstrumente sind jetzt noch, ja, vielleicht irgendwann mal doch auch auf dem Radar, aber noch nicht.
Du hast gerade gesagt, die Geige hast du dann tatsächlich auch in Myanmar schon ausgepackt, aber nicht, dass du sie extra mitgenommen hast. Dafür musst du dein Gepäck auf, ich sag mal, wichtigere Dinge begrenzen oder beschränken. Aber sie spielte dann doch keine ganz so unwichtige Rolle,
die Geige. Ja, ganz genau. Also damit konnte man die Menschen dort auf eine ganz andere Art und Weise erreichen. Ja, auch nicht, also über die sprachliche Barriere hinaus und wirklich die Gemüter berühren. Das war einfach besonders schön, um das auf die Weise tun zu können, Eingang zu finden zu können und auch den Menschen einfach in diesen Krisengebieten einfach einmal eine kurze Auszeit zu geben. Ja, also es ist klar, dass die Bevölkerung da unter diesen Umständen ständig leben muss und dann natürlich wenig Raum bleibt für eben solche Dinge wie Musik,
was hören, Leichteres.
Genießen, was Leichteres, ja.
Das finde ich, da ist ja noch eine Parallele, die da drin steckt zwischen Medizin und Musik, dass das eine Art Türöffner sein kann in anderen Kulturen, wenn es eben über die Sprache nicht direkt geht, oder?
Ja, sehr richtig. Und es ist sogar so, dass das Geigespielen an sich ist eigentlich ganz verbreitet in Myanmar, zumindest in den Regionen, wo ich war. Und überraschenderweise gab es dann sogar kleinere Gruppen an Menschen, jungen Menschen, die auch ihre Geigen dann hervorgeholt haben und dann auch so mal ein bisschen was wissen wollten über Technik und ein bisschen Unterricht haben wollten. Und,
ja. Kannst du das tatsächlich auch noch leisten nebenbei?
Ah, bedingt. Bedingt. Aber so, was die grundsätzlichen Prinzipien und so weiter betreffen, dann.
Aber das ist ja die Frage, dass man den Fokus auf die medizinischen Eingriffe nicht verliert, aber wie du sagst, dass das Ganze trotzdem nicht ganz unwichtig sein kann.
Ja, ja. Also ich suche auch diesen Kontakt zu den Menschen, weil mir ist es einfach persönlich auch wichtig, das Ganze nicht zu begrenzen auf das Medizintechnische, sondern eben ich wünsche mir auch immer, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu bleiben, was natürlich dann aufgrund meiner Arbeit dann doch trotzdem immer eher auf der Ebene der medizinischen Themen und so weiter bleibt, aber ich suche diesen Kontakt unbedingt.
Wie schwer ist das? Weil den Eindruck, den du bisher uns vermittelt hast, der macht eher deutlich, dass du, wenn du in Myanmar bist als medizinischer Helfer, dass du in erster Linie funktionieren musst.
Ja, dazu beschreibe ich einfach mal ein paar Situationen, weil ich bin auch eigentlich nie die ganze Zeit an einem Ort unterwegs. Es ist sehr vielseitig. Also teilweise bin ich sehr nah am Kampfgeschehen unterwegs, das heißt 2-3 Kilometer entfernt von den Kampfhandlungen, wo es dann im Prinzip darum geht, dass man einen mobilen Behandlungsort aufbaut, sei es in einem Zelt, in einem verlassenen Gebäude oder wo man auch immer Unterschlupf finden kann. Und dann dort die Schwerverletzten direkt versorgt. Und da geht es ganz konkret um stabilisierende Erstmaßnahmen und auch die Bereitmachung des Patienten für eine Evakuierung. Man muss dabei immer auch im Kopf behalten, eine Evakuierung so vor Ort, das ist etwas ganz anderes als das, was man sich so hier vorstellt, irgendwie mit Hubschrauber oder mit einfach dem Krankenwagen da mit Blaulicht dann über die Autobahn.
Deutlich unorganisierter.
Deutlich unorganisierter und auch unwegsam. Mhm. Das heißt, die Abstände sind auch relativ groß. Eine Evakuierung dauert meistens zwischen 4 bis 8 Stunden. Das heißt, wenn man einen Patienten da versorgen muss, an der Front, muss der auch so stabil sein, dass er eben diese Zeit überlebt. Also da muss man sich ganz konkret dann auch Gedanken machen, wie versorge ich diese Menschen, wie weit kann man gehen. Oft ist man leider auch konfrontiert mit sehr schweren Verletzungen, die man dann einfach auch da an der Front technisch, auch was die Infrastruktur betrifft, einfach nicht behandeln kann, weil man überhaupt nicht so viele Bluttransfusionen zum Beispiel zur Verfügung hat, die man bräuchte. Oder die Patienten so schwer verletzt sind, dass sie es gar nicht erst schaffen bis zu mir, was eigentlich gar nicht so weit weg ist vom Ort des Geschehens.
Was macht das mit dir, wenn du den Menschen dann eben nicht helfen kannst? Wenn halt, wie du sagst, nicht genügend Blut da ist, wie lässt sich das zurück?
Das in dem Moment selbst ist man ganz beim medizinisch-technischen und mittlerweile ist es so, dass man, also zumindest bei mir ist es so, dass man dann in erster Linie erstmal die Emotionen außen vorlässt. Das heißt, man konzentriert sich auf das Technische, wie kann ich jetzt helfen, was kann ich machen, was kann ich mit den begrenzten Ressourcen machen, wie verteile ich diese begrenzten Ressourcen. Das heißt, man muss auch eine Triage letztendlich machen, wer was bekommen kann. Und das ist sehr hart in manchen Situationen, weil man dann in dem Moment entscheiden muss, kann dieser, also bekommt dieser Patient überhaupt eine Chance auf Überleben oder nicht. Ja? Also wenn ich nur 4 Bluttransfusionen zur Verfügung habe und vielleicht noch 2 Menschen, die da noch Blut spenden können direkt, dann ist man einfach sehr begrenzt. In dem Moment, also man trainiert das ja letztendlich auch in der Ausbildung, in der Weiterbildung zum Chirurgen, auch wenn man auf der Intensivstation ist oder wenn man Indikationen zu Operationen stellt, nach welchen Kriterien man da geht. Und man muss diese dann auch hantieren vor Ort, auch wenn es dann hart ist. Und dann ist aber klar, wenn dann so ein Tag dann vorbei ist und man dann gedanklich wieder alles Revue passieren lässt und das dann auch sich Gedanken dazu macht, das braucht viel Aufarbeitung dann, um das Ganze auch zu verarbeiten, das auch zu kommunizieren zu den anderen Beteiligten, auch die Einheimischen, die vielleicht weniger erfahren sind und die einem dann in so einer Triage-Situation einfach folgen, die sich anleiten lassen. Und da ist es ganz wichtig, dass man dann auch das Gespräch miteinander sucht, Fälle nachbespricht und auch erklärt und kommuniziert, ja, auf der Basis von welchen Kategorien hat man gehandelt und ja, also wäre das sinnvoll gewesen, wenn wir jetzt dann doch eingegriffen hätten und so weiter. Ne? Also da spielt die Aufarbeitung dann eine wahnsinnig, wahnsinnig wichtige und große Rolle.
Du hast eben schon deutlich gemacht, Entscheidungen, wem kann geholfen werden, wem leider vielleicht auch nicht, dass das so die heftigsten Entscheidungen sind. Wenn du wieder zu Hause bist in Deutschland, ich wette mit dir, dein Kopf ist voll mit Bildern aus Myanmar. Wie gehst du damit um? Wie verarbeitest du das? Nimmst du dir da professionelle Hilfe zur Hand?
Also es ist eine sehr gute Frage, weil ich mir das mittlerweile auch so angewöhnt habe, um solche Fälle dann auch für mich selbst aufzuarbeiten, also es auch wirklich schriftlich niederzulegen, wie so ein Verlauf so eines Falles war. Ich versuche dann auch immer, also wenn solche Patienten dann vielleicht doch noch am Leben waren, als ich dann aber gehen musste, um dann noch herauszufinden, wie es dann im weiteren Verlauf den Patienten ergangen ist. Und was mir einfach wahnsinnig dann geholfen hat und immer noch hilft, ist immer das persönliche Gespräch auch mit meiner Frau, die auch eine Psychologin ist, mir da wirklich zu jeder Tageszeit zur Seite steht und mit mir auch diese Fälle aufarbeitet. Und natürlich fließt dann auch die ein oder andere Träne. Ja? Also das berührt mich extrem. Und das kommt dann meistens ja einige Zeit, nachdem das Ganze geschehen ist, dann doch auch wieder an die Oberfläche. Ja? Das lässt mich nicht unberührt.
Lass uns auf Myanmar schauen. Laufender Bürgerkrieg, der Aufbau nach dem heftigen Erdbeben in einem der ärmsten Länder der Welt ist dadurch nochmal schwieriger als ohnehin schon. Gibt es irgendwas, was dir zum jetzigen Zeitpunkt Hoffnung macht?
Also zum einen sind es einfach die Menschen selbst vor Ort, die Einheimischen. Es war wirklich unglaublich für mich, das zu sehen, wie hoffnungsvoll, wie motiviert, was für ein Durchhaltevermögen diese Menschen da ans Tageslicht gebracht haben. Vor allem die junge Generation, zwischen 20 und 35 würde ich jetzt sagen. Auch ganz viele Ärzte, ganz viele junge Ärzte, die aus den regierungskontrollierten Gebieten geflohen sind und es wirklich als ihre Lebensaufgabe sehen, um sich um ihre eigenen Menschen zu kümmern. Ich habe dort auch sogar mit einem Pädiater gesprochen, der hat seine Ausbildung in Großbritannien genossen, hatte dort eine gute Karriere, ja, war wissenschaftlich tätig und so weiter. Der hat sich aktiv dazu entschlossen, wieder zurück in sein Land zu gehen, mitten in diese Bürgerkriegsgebiete, um seinen Menschen beizustehen. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor, der einem Mut gibt, dass einfach die Menschen, die betroffen sind, nicht aufgeben und weitermachen. Zum anderen war ich wirklich sehr positiv überrascht, nachdem ich eben meine Arbeit in Myanmar angefangen habe, zu sehen, wie viele tolle Vereine es eigentlich auch in Europa zum Beispiel gibt, die sich zum Ziel gesetzt haben, in Myanmar zu helfen, ja, und humanitäre Hilfeleistungen dorthin zu verschiffen und versuchen ganz gezielt mit ja auch dem wenigen Geld, was dazu zur Verfügung steht, doch wirklich Wichtiges zu bewirken vor Ort. Und deswegen in den letzten Monaten ist es für mich auch wirklich ein großes, wichtiges Ziel geworden, um diese verschiedenen Bemühungen, diese verschiedenen Vereine irgendwie auch zu vereinen, dass man die Kräfte bündelt, dass man sich gegenseitig kennenlernt und erfährt, was macht der eine, was macht der andere, wie können wir zusammen unsere Ressourcen effizienter und zielgerichteter einsetzen, wie können wir mehr Aufmerksamkeit dafür erregen. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich immer noch sehe, es gibt so viele Menschen, ja, denen ist dieser Konflikt nicht egal und sie versuchen auf die eine oder andere Art und Weise da Einfluss zu nehmen.
Trotzdem nennst du nicht ohne Grund die Menschen, die vergessenen Menschen von Myanmar. Da geht mit Sicherheit auch Kritik an uns Medienschaffende raus, weil uns andere Meldungen oftmals wichtiger sind als die Myanmar betreffen. Ich habe ein bisschen was zusammengetragen. 17 Millionen Menschen sind allein vom Erdbeben betroffen, was es im März gab. In einigen Regionen sind 80% der Gebäude in sich zusammengefallen, sind auf der Flucht. Ich habe eine Meldung Meldung aus der letzten Woche mal mitgenommen, eine Agenturmeldung, die aber auch gar nicht so in Zeitungen, Radiosendungen, Fernsehsendungen auftauchte. Zum Ende der buddhistischen Fastenzeit hat das Militär der Junta von Myanmar eine Gebetsveranstaltung bei Kerzenlicht angegriffen. Mindestens 20 Menschen wurden getötet und Dutzende weitere verletzt. Unter den Toten waren auch Kinder. Was machen solche Meldungen mit dir?
Es macht mich einfach unfassbar. Unfassbar traurig, es berührt mich extrem und auch so eine Fassungslosigkeit, ein Unverständnis gegenüber dieser Militärregierung. Wenn man sich dann aber in dem Land aufgehalten hat und mit den Einheimischen gesprochen hat über diese Zustände, dann versteht man ab einem gewissen Punkt, dass es für viele Dinge keine so offensichtlichen logischen Erklärungen gibt. Man merkt, dass die Regierung gezielt, also die Militärregierung gezielt, den Rückhalt des Widerstands zerbrechen möchte und deswegen auch gezielt Schulen, Krankenhäuser, zivile Infrastruktur angreift, wiederholt. Und das alles letztendlich jetzt in diesem aktuellen Konflikt seit 2021 hat seinen Ursprung darin, dass ja vorher, also in dieser Zeit 2012 bis 2021, die Demokratie endlich da aufgeblüht ist und die Regierung, also das Militär letztendlich sich in seiner Macht beraubt gefühlt hat und dann letztendlich auch diese demokratischen Bewegungen stoppen, stilllegen wollte und da die Macht wieder wirklich auf brutalste Art und Weise wieder zurück an sich gerissen hat. Also man kann sich nur dann daraus das letztendlich erklären.
Es gibt so ein paar Reaktionen aus der SWR1-Hörerschaft. Harald hat geschrieben und meint, ich frage mich immer bei Leuten wie dir jetzt, bei unserem Gast, warum denn in die Ferne schweifen, wo es doch genug Elend auf unseren Straßen gibt. Und er führt dann ein Beispiel an, dass auch Obdachlose eine ärztliche Betreuung brauchen. Hast du ja auch schon so ein bisschen angerissen, dass dir das nicht egal ist, was hier so passiert, aber da... Das eine Elend ist, weiß ich nicht, wiegt schwerer als das andere, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber wir sprechen von unterschiedlichen Kategorien.
Ja, also ich finde trotzdem eine absolut berechtigte Frage. Ich glaube, der größte Unterschied liegt einfach so aus meiner Sicht, aus meinen Erfahrungen gesehen, darin, dass hier trotzdem im Notfall in letzter Instanz, es gibt immer noch die Möglichkeit für jeden Menschen, sich in der Notfallaufnahme zum Beispiel vorzustellen. Wir über unsere Gemeinde setzen uns zum Beispiel auch sehr ein für Menschen in Not, die in sehr schweren Situationen leben müssen durch unser Angebot. Vielleicht sollte man sich da die Situation vor Augen führen, dass in Myanmar, in diesen Gebieten, wo ich jetzt hingehe, es einfach keine Regelversorgung gibt. Und nur mal so ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, was traumatische Verletzungen anbelangt. Ich war dort einmal an einem Krankenhaus und es wurde jetzt ein 5-jähriger Junge mit einer schweren Bauchschussverletzung zu mir gebracht. Der Vater ist mit diesem Kind auf dem Arm 5 Stunden gelaufen durch den Dschungel über unwegsamste Wege. Und also wirklich ein Segen, dass dieses Kind es dann letztendlich geschafft hat. Wir konnten das Kind retten und es ist am 10. Tag nach der OP wieder nach Hause gegangen. Ein Riesensegen. Aber wenn man sich vorstellt, dass hier in Deutschland, wenn jemand eine traumatische Verletzung erleidet, es durchschnittlich 60 Minuten dauert, bis dieser Patient wirklich vom Ort des Geschehens im OP-Saal ist und dann versorgt werden kann und alle anderen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Leben dann hier zu retten. Dann glaube ich, zumindest ist es für mich dann so, dass ich dann wirklich mich gerne und eben auf den Weg begebe, um in so ein Land, in so ein Gebiet zu gehen wie Myanmar, wo es eben an allem fehlt.
SWR1-Hörer Harald hat auch noch eine Nachfrage, und zwar ist es das Verständnis, wieso gibt es eigentlich über so viele Jahre einen Bürgerkrieg, welche Interessen befeuern da die Gegenseite der Regierung und, das so ein bisschen auseinander zu klamüsern. Wie wichtig ist dir das, ein Verständnis dafür zu haben? Das ändert nichts an deinem Einsatz.
Am Einsatz selbst ändert das jetzt nichts, aber natürlich möchte man auch als Mensch und als Mitglied dieser Weltbevölkerung verstehen, wie es zu so einem Leid und zu so einer Verfolgung und Unterdrückung kommen kann. Und das ist gar nicht so einfach, um das für sich selbst so aufzuarbeiten. Also da muss man wirklich recherchieren. Es gibt aber wirklich gute Quellen dafür. Auch der UN-Sicherheitsrat hat sich damit befasst. Es gibt einen sehr ausführlichen Bericht aus 2023, der auch diese Hintergründe beleuchtet, von wem das Militärregime in Myanmar unterstützt wird, sowohl finanziell als auch was die militärische Ausrüstung und Munition etc. betrifft. Und letztlich bekommt man den Eindruck, dass es wieder wie bei vielen Konflikten um Macht, um Geld, um ja letztendlich auch Durchsetzung der Militärdiktatur geht und dass man demokratische Bewegungen unterdrücken will und den Menschen keine Freiheit gönnen möchte und keine Entscheidungsfreiheit. Ja.
Bernd Schweinberger hat ins SWR1-Studio geschrieben, schenkt dir größte Hochachtung für deine Arbeit, die man nicht hoch genug einschätzen kann, meint er. Er war auch schon einige Male in Myanmar, ist für ihn das schönste Land in Asien. Die Menschen, so schreibt er, sind trotz allem Leid absolut freundlich ihren Gästen gegenüber. Ich hatte viele tolle Erlebnisse, deshalb ruft er die Hörer auf, den Geldbeutel zu öffnen und zu spenden, wenn es ein Spendenkonto gibt. Und da kannst du tatsächlich dann gleich schon die Verbindung herstellen.
Ja, da würde ich ganz gerne nochmal die Aufmerksamkeit auf den ehrenamtlichen Verein Aktion Myanmar richten. Das ist eben eine ganz tolle Organisation, die jetzt schon seit 2004 besteht, gegründet von einem deutschen Ärzte-Ehepaar, aktuell geführt von Dr. Fritz und Marlies Fröhle, hat den Hauptsitz an der Reichenau am Bodensee und unterstützt zum einen meine Einsätze persönlich, zum anderen gibt es enge Kooperationen mit Dr. Ulrich Kuch von der Uni Frankfurt, ist ein Biologe und Leiter des Instituts für Tropenmedizin, der sich auch sehr oft in den Gegenden aufhält. Und es gibt sehr enge Kooperationen auch mit Frankreich, also der Association Médicale Franco-Asiatique oder AMFA kurz, die in der Lage war, um regelmäßig große Containerladungen auch über Thailand nach Myanmar zu verschiffen, um genau in den Bürgerkriegsgebieten die Krankenhäuser zu unterstützen. Und da würde ich sehr gerne aufrufen, um gerne an diesen Verein zu spenden, wenn die Bereitschaft dafür da ist.
Thomas Avery und SWR1 Leute, vielen Dank für deinen Einsatz in Myanmar, nicht nur dort. Und vielen Dank, dass du davon berichtet hast heute.
Sehr gerne, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.